Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Wir wünschen uns eine schnelle Rückkehr zu einem normalen Alltag. Das sagte die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zu Beginn der Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht am vergangenen Mittwoch und sprach damit sicherlich vielen aus der Seele. Wie wir dahin kommen, welche Möglichkeiten und Fallstricke es gibt, darüber wurde anschließend freimütig gestritten. Und die Debatte geht auch außerhalb des Hohen Hauses weiter. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Mehr Klarheit über die Impfpflicht? Fragezeichen. Keine Angst, wir versuchen jetzt nicht auch nochmal alles das zu wiederholen, was an anderer Stelle schon gesagt wurde. Bei mir sitzen die beiden Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonter von Bündnis 90 Die Grünen und Linda Teuteberg von der FDP. Und für die alltagspraktische Erdung in der Pandemie habe ich mir Nikolai Savas-Kahn dazu geholt, den Leiter des Gesundheitsamtes von Berlin-Neukölln. Wir Journalisten sind ja immer schnell mit unseren Urteilen. Eine Debatte, die mehr Verwirrung als Orientierung brachte, war zu hören, aber auch eine Debatte, die orientiert hat darüber, wie verschieden die Positionen sind und wie viele Fragen noch zu klären. Wie haben Sie eigentlich beide, Kirsten Kappert-Gonter und Linda Teuteberg, die Debatte vom Mittwoch wahrgenommen?
Ich fand, es war sehr gut, dass wir eine Orientierungsdebatte zu diesem ja wirklich sehr komplexen Thema haben, was nicht nur uns in der Politik, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger ja sehr beschäftigt. Und uns wurde auch mitgeteilt im Anschluss, dass ganz viele Menschen, die noch nie vorher eine Bundestagsdebatte überhaupt verfolgt hatten, diese Orientierungsdebatte angehört haben. Und aus meiner Sicht ist schon sehr deutlich geworden, welche drei wesentlichen Positionen wir im Bundestag vertreten haben. Nämlich die Position, die ich vertrete für eine allgemeine Impfpflicht ab 18, die Position, dass man eine Impfpflicht einführen sollte, die aber an die über 50-Jährigen koppeln sollte, und die Position, dass wir keine Impfpflicht einführen sollten oder benötigen. Und dazwischen changierte das etwas. Ich hatte den Eindruck, zumindest war das auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe, auch von einigen Kolleginnen, die noch nicht entschieden waren, dass die Debatte sehr wohl zur Orientierung beigetragen hat. Ich fand die im Wesentlichen sehr gut, bis auf wenige sehr populistische Ausnahmen.
Wie war das, Linda Teuteberg, bei Ihnen?
Also ich finde auch auf jeden Fall die Debatte notwendig, sinnvoll, und ich denke, es ist auch für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig zu sehen, dass das Parlament ringt, dass die Abgeordneten sich so eine wichtige Frage, die auch viele Bürgerinnen und Bürger umtreibt, nicht leicht machen. Und wenn Sie gerade sinngemäß ja zitiert haben, dass es heißt, ja, mehr Fragen oder Verwirrung als Orientierung. Ich sage jetzt mal so, eine Klarheit und Unbedingtheit, die darauf beruht, dass man sich manche Fragen noch nicht gestellt hat oder sich vielleicht mit manchen auch Blickwinkeln anderer Menschen noch nicht auseinandergesetzt hat, ist ja keine Klarheit, die uns weiterbringt, sondern es ist ja manchmal ganz gut, sich auch mal davon ins Nachdenken bringen zu lassen, was andere noch für Sichtweisen haben oder für Argumente einbringen können. Und ich glaube, auch in dem Sinne konnte die Debatte schon mal dazu beitragen.
Nun könnte man ja sagen, Nikolai Savas-Kahn, die infizierten Zahlen explodieren gerade, die Gesundheitsämter sind schon lange überlastet. Wer will, der lässt sich ganz schnell boostern. Brauchen wir diese Impfpflichtdebatte eigentlich jetzt? Ist es der richtige Zeitpunkt? Saugt es vielleicht nicht gar Energie anderswo weg?
Ja, der Zeitpunkt ist tatsächlich, wenn man die 2 Jahre pandemischen Verlauf betrachtet, vielleicht ein Tick zu spät, gerade im Hinblick auf die Omikron-Welle. Auf der anderen Seite dürfen wir ja nicht vergessen, es gibt ja schon eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes. Und damit haben wir Gesundheitsämter jetzt unsere liebe Sorge. Wenn quasi die handwerklichen Umsetzungsprobleme hier an der Stelle verbessert werden könnten, würde das sicherlich auch noch mal die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht revitalisieren und vor allen Dingen auch konkretisieren.
Also Sie sprechen jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht an, über die ab Mitte März ja umgesetzt werden soll. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf. Aber ich will nochmal auf diese Entwicklung dieser Debatte kommen. Ich hatte so den Eindruck, als wir das erste Mal sagten, wir müssen das Thema mal machen, das war im Oktober oder November, da war vielleicht auch die Pandemiewelt noch eine etwas andere. Und jetzt versucht diese Debatte auch mitzuhalten mit der Dynamik der Corona-Entwicklung. Also dass man nicht jetzt plötzlich Argumente hat und eine Entscheidung fällt, die aber eigentlich hinter der Zeit zurückbleibt. Wie haben Sie das gemerkt? Wie wichtig ist es eigentlich, dass die Argumente auch im Zeitstrahl festbleiben? Haben Sie da möglicherweise auch Ihre eigenen Positionen immer wieder neu befragt und möglicherweise auch nicht nur geschmirgelt, sondern auch vielleicht verändert?
Sie gucken mich an, das können die Zuschauerinnen jetzt nicht sehen, aber deshalb greife ich den Ball sehr gerne auf. Diese Corona-Pandemie ist so dynamisch und auch die Erkenntnisse nehmen so schnell zu. Und das, was wir heute wissen, verändert tatsächlich Blickwinkel gegenüber dem, was wir noch vor einigen Monaten wussten, sodass sich natürlich Positionen auch der aktuellen Situation anpassen müssen, sonst wäre es ja keine gute Politik. Und ich bin selber Ärztin, habe 25 Jahre ärztlich gearbeitet und war bis vor einigen Monaten noch der Auffassung, wir bräuchten keine allgemeine Impfpflicht, sondern es könnte möglich werden, dass wir eine ausreichend hohe Impfquote in Deutschland hinbekommen durch einfach eine Verbesserung der Angebote. Ich komme ja aus dem schönen Bundesland Bremen, da haben wir ja durch eine sehr gute Angebotsstruktur eine erfreulich hohe Impfquote erreichen können. Ich bin aber inzwischen angesichts der Dynamik der Pandemie und der Entwicklung sehr der Auffassung, dass wir eine allgemeine Impfpflicht für die Menschen über 18, wo es keine Kontraindikationen gegen die Impfung gibt, benötigen, um diese doppelte Verpflichtung, die eine Impfpflicht auch bedeutet, nämlich einerseits, dass die Bürgerinnen und Bürger sich impfen lassen, aber eben auch die Verpflichtung für den Staat, die geeignete Infrastruktur flächendeckend zur Verfügung zu stellen, um die jetzt auch zügig zu etablieren. Also Sie fragten ja, können sich Positionen verändern? Ja, ich habe mich entwickelt zu der Position, dass wir diese Pandemie, wenn wir sie unter Kontrolle bringen wollen, wenn wir das Gesundheitswesen nicht weiter überlasten wollen, dass wir dann die allgemeine Impfpflicht benötigen.
Und also auch nicht warten können, weil ein Zeitfenster, das wir ja, wenn wir in den Sommer schauen, wo die Lage ja auch im letzten Jahr etwas weniger dramatisch war, ein Zeitfenster ja dann auch wieder zugehen kann. Linda Teuteberg, haben Sie einen umgekehrten Weg gemacht oder haben Sie andere Anfragen an Ihre eigene Position, die Freiwilligkeit ganz nach vorne zu stellen, bei denjenigen, die sich impfen lassen wollen oder vielleicht eben nicht impfen lassen wollen?
Also ich verfolge immer genau die Entwicklung und natürlich ist es wichtig, seine Position immer zu hinterfragen. Aber es gibt gute Gründe, warum die identisch geblieben ist, im Lichte auch neuer zusätzlicher Erkenntnisse. Denn es gibt ja trotzdem, das eine sind Fakten, Erkenntnisse und das andere sind auch durchaus ja ein paar normative Maßstäbe, an denen man immer diese Entscheidung prüfen muss. Nämlich zum Beispiel den Eingriff in Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern. Dafür gibt unser Grundgesetz ja trotzdem eine ganz klare Prüfungsreihenfolge und Maßstäbe vor. Und wenn ich die anlege, nämlich insbesondere das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, dann komme ich noch mehr als auch schon vor ein paar Wochen und Monaten dazu, eine allgemeine Impfpflicht für das falsche Instrument, für das richtige, wichtige Ziel, dass wir auch möglichst viele Menschen dazu bringen, die für sie sinnvolle Impfung vorzunehmen, zu halten. Ich halte die Verhältnismäßigkeit für fraglich. Ich habe große Fragen an die Fragen der Umsetzbarkeit und Durchsetzbarkeit einer solchen allgemeinen Impfpflicht. Und das bedeutet übrigens bei Lichte besehen auch Zweifel. Das wirkt auf die Verhältnismäßigkeit übrigens zurück, weil die Frage, ob etwas in der Praxis funktioniert, beeinflusst ja auch seine Wirksamkeit. Und damit die Frage, ob das Versprechen, dass das zu einer höheren Impfquote führt, überhaupt eingelöst wird. Die haben wir nämlich nicht durch ein paar Buchstaben im Gesetzblatt, sondern dadurch, dass Menschen real geimpft werden. Und ich sehe die politischen Auswirkungen, die gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir auch schon in den letzten Wochen beobachten können, wenn, was ich gar nicht bewerten will, viele prominente Politiker verschiedenster Parteien ganz explizit und kategorisch eine solche Pflicht ausgeschlossen haben. Dann habe ich die Sorge, dass der Verdruss darüber, das Misstrauen, das daraus erwächst, auf andere Bereiche auch übertragen wird und eher unser gemeinsames Bewältigen der Pandemie schwerer macht und auch Misstrauen auf unser ganzes demokratisches System gerichtet wird, weshalb ich mehr Nachteile als Vorteile sehe.
Jetzt würde ich gerne mal hören, wie das in Neukölln zum Beispiel im Gesundheitsamt diskutiert wird. Also wir haben hier jetzt zwei Positionen, die wir ja auch in den letzten Tagen in unterschiedlicher Form gehört haben, vorgestellt bekommen. Und letztlich geht es ja bei all denen, die konkret vor Ort zu tun haben, sei es in den Impfzentren, sei es in den Gesundheitsämtern, um diese Fragen, also um diese Frage von Motivation der Menschen, aber auch von Durchsetzbarkeit, auch letztlich die ganz wichtige Frage, was das eigentlich organisatorisch bedeutet. Also wie diskutieren Sie das mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also mit denen in Ihrem Amt und mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Gesundheitsämtern von Berlin?
Ich denke, dass sozusagen die gesellschaftliche Debatte zum Thema Impfpflicht sich auch in den Gesundheitsämtern widerspiegelt. Das ist auch kein uneinheitliches Bild, aber was sicherlich in den Gesundheitsämtern sich wiederfindet, ist, dass wir die Anstrengungen, die wir unternommen hatten, überhaupt auch das Impfen bei Personen, die eben nicht automatisch in die Gesundheitsämter kommen, die aufgesucht werden müssen, dass wir da sehr erfolgreich sind, wenn wir diesen Weg beschreiten. Und man muss auch klar sagen, wir werden jetzt momentan durch die Omikron-Welle eben sehr stark in die Fallbearbeitung und Kontaktnachverfolgung gezogen, sodass quasi eigentlich diese originäre Aufgabe der aufsuchenden Impfarbeit jetzt hintansteht im Moment und da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Also ich habe erst gerade mit unserem leitenden Arzt gesprochen, der die Organisation macht, vor Ort zu gehen. Und er sagte, dass das sind kleine Gruppen, also Sie müssen sich vorstellen, das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit. Heute 15 Leute wurden geimpft, Erstimpfungen übrigens. Menschen, die eben offenbar durch die Informationskanäle, durch unsere Kampagnen, auch durch die Kampagnen des RKIs bisher nicht erreicht worden sind, aber durch aufsuchende Arbeit jetzt eben tatsächlich auch in die Impfberatung gekommen sind und sich entschieden haben, sich impfen zu lassen. Und wenn man das sieht, wie viel noch dort erreichbar ist, ist das vor allen Dingen unser Thema in den Gesundheitsämtern, dass wir eigentlich originäre, aufsuchende, subsidiäre, sozialkompensatorische Arbeiten eigentlich viel, viel stärker machen müssten, als wir es bisher getan haben.
Also es gibt immer noch fehlende Information, fehlende Motivation. Also wir müssen, wenn wir jetzt die Zahlen uns anschauen, bei den Boosterimpfungen gab es innerhalb von einer Woche 2,2 Millionen Menschen, die das neu gemacht haben. Da sind wir jetzt bei 43 Millionen. Das sind die Leute, die schon wissen, wie es geht und dass der Pieks auch nicht wehtut. Bei den Erstimpfungen ist es sehr, 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 sehr niedrig. Und da sagen Sie, Frau Kappert-Gonter, das geht mir auch zu langsam. Und ich muss, Sie haben das sehr schön formuliert, Impfpflicht und Impfrecht gehen Hand in Hand. Das heißt, wenn wir sagen, wir verpflichten euch dazu, dass ihr euch impfen lasst, dann müssen wir auch etwas bieten und das muss was anderes sein als eine Bratwurst. Was wäre das?
Ja, das habe ich tatsächlich ja in der Orientierungsdebatte in meiner Rede gesagt, dass diese doppelte Verpflichtung, dass der Staat die entsprechenden Strukturen zur Verfügung stellen muss, eben dann auch dazu führt, dass es ein Impfrecht für alle gibt. Und das bedeutet eben dann nicht etwa weniger Kommunikation, sondern mehr. Also die Hoffnung, dass wir staatlich sagen, jetzt haben wir eine allgemeine Impfpflicht und damit ist die Sache geritzt. Das wäre natürlich viel zu kurz gesprungen, sondern dann muss man diese verpflichtende Impfung hinterlegen mit Angeboten der Aufklärung, der Kommunikation, des Aufsuchenden, der mobilen Teams, wie das der Kollege aus Neukölln gerade gesagt hat. Und auch für die Menschen, die besondere Sorgen haben vorm Impfen, weil sie Erfahrungen gemacht haben, meinetwegen mit autoritären staatlichen Strukturen, weil sie selber schon mal Impfzwischenfälle erlebt haben oder auch weil sie traumatisiert sind und es einfach eine bedrohliche Lage für sie ist, dass da sich jemand nähert. Für solche Menschen müssen wir natürlich über das ärztliche Gespräch hinausgehende kommunikative Angebote machen, die einerseits natürlich nochmal klar aufklären über die Wirksamkeit der Impfung, darüber, dass die millionenfach getestet ist, dass sie sehr, sehr gut verträglich ist, aber eben auch ernst nehmen, welche besonderen Sorgen und Belastungen dahinter stehen, wenn Menschen sagen, ich möchte das nicht, um die Menschen dann in den Stand zu versetzen, das nochmal zu reflektieren und möglichst dann auch zu einer Impfentscheidung zu kommen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ein weiterer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, eine allgemeine Impfpflicht halte ich für einen entscheidenden Baustein, aber immer noch für einen Baustein der Pandemiebekämpfung. Das heißt nicht, dass wir dann andere Dinge wie Kontaktbeschränkungen, wie das Maskentragen automatisch aufgeben können, sondern auch das würde natürlich weiter Hand in Hand gehen. Für mich ist aber die Frage, wenn wir das nicht jetzt staatlich klarstellen, wir auch diese klare Kommunikationslinie, es ist richtig, dass sich alle impfen lassen. Was passiert dann in Zukunft? Dann fürchte ich, dass wir in eine nächste Welle wieder im Herbst und Winter reinlaufen. Und wenn wir wissen, welche Drucksituationen auch die dauernden Kontaktbeschränkungen gerade für Kinder und Jugendliche auch mit sich bringen, dann finde ich das auch in der Abwägung, weil Frau Teuteberg ja gerade von der Abwägung der Rechte gesprochen hat, tatsächlich auch etwas, was uns letztlich ja mehr Freiheitsgrade zurückbringt, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen.
Nach der Orientierungsdebatte zur Impfpflicht, Fragezeichen, alles gesagt oder fängt die Debatte jetzt erst an? Im Inforadio-Forum diskutieren weiterhin die beiden Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg, FDP und Kirsten Kappert-Gonter, Bündnis 90 Die Grünen und der Amtsarzt von Neukölln, Nikolai Sakaswan. Reicht uns die Zeit einfach einladend, Linda Teuteberg, die Menschen zu ermuntern, das Richtige zu tun, wovon die meisten vielleicht sogar auch überzeugt sind, aber das ist wie bei manchen anderen Arztbesuchen, man schiebt es vor sich her. Reicht uns das bei den Zahlen, was die Erstimpfungen angeht, oder läuft uns die Zeit davon?
Also die Alternative ist ja nicht allgemeine Impfpflicht oder nichts tun, sondern es gibt vieles, was wir tun können und tun sollten. Und da halte ich eben nicht für notwendig, dass man eine allgemeine Impfpflicht hat, damit wir das tun, was gerade schon zum Teil vieles Vernünftiges erwähnt wurde, nämlich aufsuchende Arbeit, Menschen erreichen, die bisher noch nicht erreicht wurden. Ich finde, dass auch viel Luft nach oben ist, was eine Impfkampagne angeht, die Kopf und Herz erreicht. Also wenn ich das zum Beispiel sehe von der Qualität der werblichen Darstellung, dann ist da ganz viel Luft nach oben. Wenn Sie das mal vergleichen mit der Plakatwerbung in Frankreich, dann erinnert die mich eher an so manche originelle Kampagne, auch die in Deutschland zum Beispiel zum Thema AIDS gefahren wurde, die wirklich auch Aufmerksamkeit erregt und die Menschen ins Gespräch bringt miteinander, was auch sehr wichtig ist übrigens in unserer jetzigen gesellschaftlichen Situation. Also ich sehe da viel, was wir tun können, um noch die Menschen zu erreichen, die sich nicht irgendwie jetzt hartnäckig bereits entschieden haben, sich auf keinen Fall impfen zu lassen, sondern die aus den verschiedensten Motiven und Ursachen noch nicht geimpft sind und dass wir damit auch realistischerweise und auch unsere Behörden, unsere Infrastruktur auch genug zu tun haben. Also ich habe hohen Respekt vor der Arbeit zum Beispiel unserer Gesundheitsämter und vieler anderer und ich denke, dass die mehr als genug zu tun haben mit diesen konkreten Aufgaben, als damit jetzt eine Impfpflicht durchzusetzen, noch bei denen, die wir nicht realistisch erreichen. Und wir müssen uns ja eben genau diese Frage stellen, kommen wir wirklich an die, die nicht sowieso mit dem, was wir an Aufwand betreiben wollen, können, erreichen, wirklich ran. Und da habe ich möglicherweise eine ganz generell andere Vorstellung. Das nämlich, das ist ja nicht wie so eine Art Tauschgeschäft, dass jetzt der Staat nur dann sich Mühe gibt oder bestimmte Ressourcen schafft, Infrastruktur, wenn er selbst dem Bürger eine Pflicht auferlegt, sondern wir haben schon nach unserem Grundgesetz erstmal die Grundentscheidung, dass und die Regel, dass medizinische Eingriffe, und das ist auch eine Impfung und auch ein Eingriff, der sehr positiv für die meisten Menschen ist, etwas ist, was erwachsene Menschen in unserem Land selbst entscheiden, ob der an ihrem Körper vorgenommen wird oder nicht. Und die Impfung gegen Corona, die ist sehr sinnvoll und für die allermeisten Erwachsenen der beste Schutz gegen einen schweren Covid-19-Verlauf. Sie ist aber nicht gleichzusetzen mit manchen anderen Impfungen wie Masern oder Pocken, wo wir eine andere Abwägung haben oder hatten, wenn es die in der Vergangenheit gab. Und ich denke, das sollten wir unterscheiden. Nichts hindert uns daran, mit sehr viel Leidenschaft und Kreativität mit der Impfkampagne so viel wie möglich zu erreichen an freiwilligen Impfungen. Aber ich halte wenig davon, dass wir etwas beschließen, was dann, und das sagen ja auch die allermeisten Impfpflichtbefürworter, doch nicht mit aller Konsequenz durchgesetzt werden soll, bringt das wirklich mehr Akzeptanz und mehr Ansehen für den Rechtsstaat?
Über die Durchsetzung müssen wir sicherlich gleich nochmal reden, aber weil Sie die Pocken angesprochen haben, es war Otto von Bismarck, der hat einfach gesagt, wir machen das jetzt im Deutschen Reich. Das waren andere Voraussetzungen, auch parlamentarischer Arbeit. Aber es brauchte auch 100 Jahre, bis sie richtig erfolgreich am Ende war. Sie wollten kurz darauf intervenieren, Kirsten Kappert-Gunther.
Ja, die Frage, die aufgeworfen war, ist ja, erreichen wir durch eine allgemeine Impfpflicht, durch so eine Regel, eine staatlich verordnete Regel, mehr Menschen als über ein freiwilliges Angebot? Das ist ja im Kern die Frage. Und ich glaube eben schon, oder ich möchte stärker formulieren, ich bin davon überzeugt, dass wir dann mehr Menschen erreichen, weil wir wissen, wenn es eine klare Kommunikationslinie gibt, du musst dich impfen lassen, dass das auch eine Variante ist, um Ambivalenzen, innere Ambivalenzen zu überwinden. Und wir wissen eben, in einer Kohorte oder in einer Gruppe, je mehr Menschen geimpft sind, umso mehr lassen sich auch impfen. Also umso stärker wird die individuelle Impfbereitschaft. Das heißt, wenn wir über eine allgemeine Impfpflicht eine größere Gruppe erreichen, eine deutlich größere Gruppe als jetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das einen Positiveffekt nach oben gibt und dann zunehmend mehr Menschen sich impfen lassen, sehr groß. Und das halte ich auch für ein valides Argument für eine Impfpflicht.
Das will ich jetzt gerne mal wissen, wie das sich in der Praxis, also vor allen Dingen, wenn man auf Leute zugeht, sich anfühlt. Also der Berliner Bezirk Neukölln, jetzt lassen wir mal alle Klischees und Vorurteile weg, ist aber schon ein Marker, weil da manche Dinge auch früher bei dieser Pandemie sichtbar waren als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Und der ist ja sehr divers, das muss man auch sagen, von Nordneukölln über die Hermannstraße bis nach Rudow. Also da sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, die erreicht werden müssen. Wie sehr hilft da, Habermas gesprochen, der zwanglose Zwang des besseren Argumentes, mit dem man ankommt? Und wo hilft es dann doch zu sagen, das ist eine Regel?
Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, das Rollenverständnis bisher. Gesundheitsämter sehen sich ja jetzt gerade jetzt aktuell in der Frage der Impfberatung tatsächlich als neutraler Partner. Wir haben bisher auch in unseren Angeboten nie kommuniziert, du musst dich impfen. Oder dass das Impfen ist jetzt quasi Staatsräson, sondern wir haben aufgeklärt und zwar ergebnisoffen, aber natürlich mit den zur Verfügung stehenden Informationen, die nicht immer präsent sind. Wo aber, glaube ich, bei vielen meiner Amtsärztinnen und Amtsärzten es wirklich schwierig ist, nachzuvollziehen, warum wir da noch Widerstände haben, ist in Bereichen der Pflege, in Bereichen der medizinischen Institutionen und auch in Bereichen der pädagogischen Institutionen. Da haben wir es ja nun mit gut ausgebildetem Personal zu tun. Wir haben es da mit Professionen zu tun, die ja eigentlich genau wissen, dass sie mit Vulnerablen, mit Schützenswerten, mit Schutzbefohlenen arbeiten. Und dort ist sicherlich die Situation ein bisschen anders, weil wir da auch im Dialog auf Augenhöhe sind, was jetzt den Wissensstand betrifft. Dort ist sicherlich die Frage dann, wie geht's dort weiter, wenn quasi Irrationalitäten auftreffen. Wir hatten ja mehrere Ausbrüche in der ersten und in der zweiten Welle, also in der Phase, wo wir noch gar keinen Impfschutz hatten, in Pflegeeinrichtungen. Und die sind auch tödlich geendet. Und es war nicht, dass Besucher das Virus hineingetragen haben, sondern das ist passiert durch Personal, das ist passiert durch Lücken im Hygieneplan. Das sind so Beispiele, wo man auch klar sagen muss, okay, da brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren.
Aber das sind ja jetzt nicht unbedingt Gruppen, an die manche vielleicht zuerst gedacht haben, also die vielleicht noch nicht so lange in diesem Land leben und vielleicht die Sprache nicht so gut können oder sagen wir mal von ihrer Ausbildung her nicht so gut sind oder nicht so mobil sind, dass sie hier zum Impfzentrum an die Messe kommen können. Also all diejenigen, an die wir zunächst denken, wo man aufsuchende, unterstützende Arbeit leisten muss, sondern das ist ja eher etwas, wo es tatsächlich offensichtlich in unserer Gesellschaft Gruppen gibt, die auch ein anderes Verständnis von dem, was Wahrheit ist, auch wissenschaftliche Wahrheit ist, mit transportieren. Auf welche Art und Weise erreicht die Debatte über eine Impfpflicht oder über eine Verstärkung von freiwilligen Impfaktionen diese Gruppen, diese Menschen?
Also ich komme ja aus Bremen und vertrete Bremen im Deutschen Bundestag und wir haben ja glücklicherweise eine sehr hohe Impfquote. Und das ist dadurch geglückt, dass wir sehr früh das Impfzentrum etabliert haben und dann parallel die Niedergelassenen ersucht haben, mitzuimpfen. Die machen das ja dann freiwillig, sodass wir sehr, sehr schnell eine Doppelstruktur hatten. Das war sicher sehr gut, weil es für viele Menschen doch leichter ist, zu ihren vertrauten Hausärztin zu gehen. Und für andere ist es wieder besser, in ein Impfzentrum zu gehen, wo eben das irgendwie so ein ganz klares Regelwerk ist. Da kommt man an und dann ist man direkt danach auch wieder draußen. Und wir haben eben Menschen, die vielleicht keine Hausärzte haben, die über Sprachbarrieren einfach auch abgetrennt sind von üblicher Gesundheitsversorgung. Das ist ja im Übrigen auch noch grundsätzlich ein Problem, ja, dass unser Versorgungssystem gar nicht so einladend ist für viele Menschen, wie wir das gerne hätten, da sehr, sehr schnell mobile Teams hingeschickt und auch Sprachmittlerinnen etabliert. Also Menschen, die Sprachen sprechen, die dann in bestimmten Communities gesprochen werden, um einerseits aufzuklären in der Muttersprache, aber gleichzeitig natürlich auch sowas wie kulturelle Mittlerinnen gewesen sind. Ne?
Ja, aber hilft gerade in diese Gruppen hinein die klare Ansage, du musst dich impfen lassen, eher als ein Angebot, überleg's dir doch mal.
Also es muss immer Hand in Hand gehen, ja. Wir können nicht, das haben wir ja schon diskutiert, sagen, das ist jetzt eine Impfpflicht und dann gibt es keine zusätzlichen aufsuchenden und kommunikativen Angebote. Wir haben aber tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die auch, die sich bewegen in Gruppen wiederum, wo Impfen eher kritisch gesehen wird bis verpönt wird, wo wir auch immer mal wieder Zuschriften bekommen, wenn das eine Pflicht ist, dann habe ich eine Begründung, mich impfen zu lassen. Dann muss ich mich eben nicht rechtfertigen gegenüber meiner Familie oder gegenüber meinem Freundeskreis, sodass eine sehr klare Ansage, das ist jetzt die Regel, tatsächlich nochmal dafür helfen würde, Gruppen, die wir bisher nicht erreicht haben, mit einem freiwilligen Angebot zu erreichen.
Wo hilft Linda Teuteberg eine klare Ansage, wie wir sie eben gehört haben, und wo ist sie möglicherweise sogar kontraproduktiv?
Also nach meinem Eindruck ist sie für im Saldo eher für die meisten der Menschen, die wir jetzt noch erreichen wollen, eher kontraproduktiv. Ich glaube, dass wir tiefsitzende Vorbehalte nicht durch staatliche Anordnung und Feststellung beseitigen. Und Sie haben ja eigentlich eben auch nach einer anderen Gruppe gefragt, als jetzt die Frage, was haben wir für verschiedene Arten der Versorgung und wie erreichen wir wen mit Impfangeboten, Stichwort Impfzentren, niedergelassene Ärzte, mobile aufsuchende Arbeit, alle drei sind wichtig, sondern Sie haben ja bewusst angesprochen, Pflegepersonal, medizinisches Personal, wo auch noch Impflücken sind. Und da müssen wir uns natürlich wirklich Gedanken machen, was gibt es da für ein grundsätzliches Misstrauen eher überhaupt gegenüber, und ich meine das jetzt nicht so negativ, wie es leider andere insinuieren, dem System, ob das das politische System ist, die Zulassungsverfahren, die von einigen bewusst in Frage gestellt werden. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass dagegen eine gesetzliche Pflicht hilft. Viel wichtiger finde ich, und da gibt es sicherlich manches, was man dazulernen sollte, und ich finde, das gelingt manchen mehr, manchen weniger, auch in dieser Debatte, ist, dass man zum Beispiel in einer Pandemie, finde ich, viel stärker mal kommunizieren muss, dass wir alle und auch zum Beispiel Politik und auch Wissenschaft in Wahrheit und Behörden auch mit Ungewissheit umgehen müssen und dass wir klar machen, was wissen wir schon, was wissen wir noch nicht und warum ist das, was wir anordnen oder empfehlen, je nachdem, logisch aufgrund der Dinge, die wir schon wissen, und auch klar und nachvollziehbar machen, wann passen wir aufgrund von neuen Erkenntnissen die Regeln an oder die Empfehlungen. Und da, finde ich, sollte man eben auch offen sein und zum Beispiel Vertrauen schaffen, indem man sagt, was kann die Impfung leisten und was nicht, um umso glaubwürdiger klarzumachen, dass das, was sie leistet, wertvoll ist. Nämlich der Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, vor Todesfällen und nicht zu vernachlässigen vor Folgeschäden, vor Langzeitwirkungen von Infektionen. Aber ich habe nicht die Hoffnung und halte das für unrealistisch, dass wir durch eine staatlich angeordnete Pflicht wirklich tiefsitzende Vorbehalte und Misstrauen beseitigen, sondern ich finde, wir müssen uns eben eher viel stärker damit auseinandersetzen, auch mal zu sagen, was bedeutet es, vielleicht auch einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben, zum Beispiel auch zu sagen, dafür offen zu werben, dass man Vertrauen hat in die Zulassungsverfahren, in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in unserem Land arbeiten, und sagt, und auch wir können nicht alles wissen, und trotzdem kommen wir nach redlicher Abwägung dazu, dass es für die allermeisten Menschen mehr Chancen als Risiken bietet, sich impfen zu lassen.
Wie viel können Sie eigentlich über so ein Gesundheitsamt signalisieren? Wir sind auch noch Lernende gegenüber denen, die auch mit Fragen kommen. Und wo sind Sie doch auch ein Stück Anker als Gesundheitsamt für Menschen, die ja eigentlich schon wissen, Was ist jetzt State of the Art in Gesundheitsfragen?
Naja, was die Erfahrung jetzt seit Anbeginn der ersten Welle ist, ist, dass der Kontakt und die Suche nach Kontakt zu dem zuständigen Gesundheitsamt enorm groß ist. Und dass die Bürgerinnen und Bürger, und auch wenn es so banale Fragen sind, wie ist das jetzt nochmal mit meiner Quarantänezeit? Es steht zwar geschrieben, wir haben das ge-E-Mailt, wir haben das per Post geschickt, wir haben auch Broschüren gemacht. Und dennoch
ein Podcast übrigens, Feierabendfunk, wo das auch mal formuliert wird, denn oben drüber steht, Sie sind eine Behörde mit Herz. Das hat sich, glaube ich, auch nicht jede Behörde so von vornherein getraut in Deutschland.
Das stimmt, also da hat wirklich tatsächlich die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern auch nochmal unser Selbstverständnis geschärft. Und man muss ja auch schmerzlich jetzt feststellen, dass wir gerade diesen Bereich der Kommunikation zu den Bürgerinnen und Bürgern durch die Hotline momentan zurückstellen müssen aufgrund der hohen Fallzahlen und dann dem, was das medial immer Kontaktpersonenmanagement meint, aber eigentlich die Fallermittlung bedeutet. Wir haben persönliche Meinung, jede einzelne Mitarbeiterin hat so eine persönliche Meinung und trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir in den Beratungen und in den Gesprächen einfach ergebnisoffen uns darstellen, weil wir ja auch wahrgenommen werden wollen als Partner in der Krise. Ich glaube, Frau Teuteberg hat was nochmal Wichtiges gesagt zu der Frage der Impfstoffe. Man muss ja auch sagen, wir waren ja total begeistert, dass in Deutschland der erste Impfstoff entdeckt und dann auch zur Zulassung gebracht worden ist. Das ist ja etwas, was wir kommunikativ total verpasst haben. Ich meine, normalerweise läuft es so ab, dass alle medizinischen Entwicklungen, da guckt man über den großen Teich und das passiert alles in dem schönen Amerika. Gerade jetzt hier in der Pandemie ist doch wirklich was ganz, ganz Grandioses passiert, nämlich, dass hier eine neue Technik auf eine immunologische Frage gesetzt worden ist, die in Deutschland, in Mainz erfunden worden ist. Wenn Sie jetzt Neukölln ansprechen, es gibt viele, die ganz explizit gefragt haben nach BioNTech. Und wir haben dann immer erst nicht verstanden, was Sie meinten, dass es eben der BioNTech-Impfstoff ist, der besonders gut eben gerade auch in Neukölln eben gezogen ist. Weil da ein großes Vertrauen in den Impfstoff ist, trotz der vielleicht jetzt für die Allgemeinheit doch sehr schnellen Zulassungsverfahren. Auch das war übrigens ein Thema und ist ein Thema bei den Beratungsgesprächen.
Wie kann Vorsorge in einer Zeit gelingen, in der sich der Wissensstand von Tag zu Tag erhöht und wir regelmäßig hinzulernen, hat in der Debatte die SPD-Abgeordnete Heike Behrens gefragt. Wartet nicht auf bessere Zeiten, sang einst der Liedermacher Wolf Biermann. Auch angesichts ungewisser Entwicklungen der Pandemie sind die Entscheidungen, die wir heute treffen oder wenn die Abstimmung im Deutschen Bundestag ansteht, vielleicht im März treffen, wirkmächtig am Ende des Jahres. Hier sprechen weiter der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Neukölln, Nikolai Sarkaswan, und die beiden Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonter und Linda Teuteberg. Nun fragen sich natürlich Menschen, die bereits dreimal geimpft sind, ja, und was ist eigentlich mit meiner Freiheit?
Ich habe volles Verständnis und wir alle erleben ja auch in verschiedenen Zusammenhängen über auch unsere Familienmitglieder, die Menschen, mit denen wir im Kontakt sind, ob jetzt im Wahlkreis als Kollegen und anderswo, genauso und erleben ja auch, wie Kräfte und nervenzehrend die Pandemie ist und wie viele Folgen sie hat. Ich habe übrigens schon im Frühjahr 2020, als das noch nicht so thematisiert wurde, auch mal angesprochen, als wir zunächst sehr flächendeckende und harte Maßnahmen ergreifen mussten, noch wenig über das Virus und seine Übertragung wussten, dass wir über die ethischen Dilemmata, die damit zusammenhängen, die Einsamkeit älterer Menschen, die jetzt gar keinen Besuch mehr kriegen durften, vorübergehend, die Kinder, die nicht mehr beschult werden über lange Zeit und deren Bildungschancen, dass wir über diese Folgen der Maßnahmen auch nicht schweigen sollten, sondern die auch thematisieren. Da, denke ich, müssen wir allerdings sehen, dass der Wunsch danach, wieder mehr Normalität zu haben, einerseits verständlich sind, aber deshalb nicht automatisch ein guter Grund jetzt für eine Impfpflicht. Verfassungsrechtlich und letztendlich ist auch das, hat was mit historischer Erfahrung und Werten zu tun über unser Zusammenleben, hat es auch was damit zu tun, wie unmittelbar ist der Eingriff und wie gewiss oder ungewiss und mittelbar sind die Folgen. Und da muss man natürlich schon sagen, dass ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ein sehr unmittelbarer Eingriff in Rechte ist. Wir haben in diesem Land auch an rechtspolitische Debatten geführt über viel geringere Eingriffe, Röntgenaufnahme zur Feststellung der Identität oder des Alters eines Menschen, wo sehr viel mehr Empörung zum Teil zu hören war. Und deshalb werbe ich erstmal dafür, das ernst zu nehmen, den Eingriff, und sich dann auseinanderzusetzen, warum es für die meisten Menschen sinnvoll ist, aber nicht automatisch ein Recht gibt der staatlichen Gemeinschaft, das anzuordnen, auch gegen den Willen eines Menschen. Und da bekomme ich ganz viel Rückmeldung, auch von geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die sich auch an die Regeln halten und die auch müde sind, aber die sagen, ich möchte nicht, dass unser Staat so einen Paradigmenwechsel macht, dass ich als Erwachsener nicht mehr allein selbst entscheide, welcher Eingriff wird an mir vorgenommen.
Also wir befinden uns ja im zweiten Jahr der Pandemie mit den ganzen Drucksituationen, über die wir eben zumindest andeutungsweise gesprochen haben. Das könnte man ja noch sehr ausdehnen. Und wir wissen gleichzeitig, wie wirksam die Impfung ist und dass wir uns in Deutschland im Mittelfeld, im europäischen Mittelfeld bewegen. Das heißt, wir haben keine ausreichend gute Impfquote und das, was wir bisher unternommen hat, hat eben nicht ausgereicht, um ausreichend viele Menschen zum Impfen zu bewegen. Und ja, die Impfung schützt nicht vollständig vor Infektion. Wir wissen aber, dass sie eben sehr maßgeblich vor schweren Verläufen schützt. Und sie schützt uns auch nicht umfassend davor, dass wir, wenn wir infiziert sind, andere anstecken können. Aber auch hier ist es so, dass die Dosis von Viren, die im Raum sind, eben einen erheblichen Unterschied machen. Das heißt, wenn wir eine deutlich höhere Impfquote hätten, sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gegenseitig anstecken und dass sich auch Menschen, die sich eben im Moment nicht impfen lassen können, wie kleine Kinder, wie Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, wie Menschen mit bestimmten Behinderungen, die sich eben nicht impfen lassen können, die wir de facto zurzeit von Teilhabe fast vollständig ausschließen, weil sie einfach sich kaum noch im öffentlichen Raum bewegen können. Für die sinkt die Gefahr der Ansteckung signifikant mit dem Ausmaß dessen, wie viele Menschen geimpft sind. Und das halte ich für ein ethisch auch sehr, also das halte ich für ein praktisch sehr valides Argument, aber es halte ich auch ethisch für ein sehr valides Argument.
Ich glaube tatsächlich, die Achillesferse ist die, dass wir uns erhofft haben, wir würden mit den neu entwickelten Impfstoffen auch eine sterile Immunität erreichen. Das tun wir leider nicht. Aber das schmälert ja nicht die Wirksamkeit des Impfstoffes. Also der ist gut und der ist gut für mich. Der ist gut für jeden, der sich impfen lässt. Das ist auch außer Frage. Und das ist übrigens auch, der Impfschutz ist ja auch gut gegen Omikron. Die Problematik, die wir ja haben mit den aktuellen Impfstoffen, die zur Verfügung stehen, ist einfach die, dass wir, trotzdem wir sogar geboostert sind, möglicherweise trotzdem uns infizieren können und nicht selbst erkranken, aber das Virus weitergeben. Ich glaube, das ist genau auch der große Unterschied zur Masernschutzimpfung. Ich glaube, das Ziel ist klar, das hier bei der Debatte verfolgt worden ist. Und die Methoden, die zum Ziel führen, die sind vielleicht nicht perfekt. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Problem.
Ich will nur noch mal daran erinnern, dass das Ziel, über das wir uns einig sind, dass es sinnvoll ist, wenn sich viele Menschen impfen lassen, ist das eine, die Maßnahme das andere. Und dazwischen liegt ein Weg. Und es ist eben nicht gewiss, dass die Maßnahme auch bei diesem Ziel wirklich zu einem großen Erfolg führt und erst recht zu einem Erfolg, der die Nachteile aufwiegt. Deshalb, ich will auch gar nichts überstilisieren. Ich sehe nur und ich empfinde das nach, selbst wie gesagt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich selbst haben impfen lassen und die nichts in Frage stellen, dass sie gleichwohl diese sehr prinzipielle Frage sehen, möchten sie in einer Gesellschaft leben, in der jetzt die Mehrheit entscheidet, was für eine Minderheit, die das im Moment noch für sich anders entscheidet, vernünftig ist. Welches Signal senden wir eigentlich aus? Ist das wirklich vertrauensbildend, wenn wir sagen, unsere freiwilligen Bemühungen, von denen glauben wir nicht, dass sie Erfolg haben? Gleichzeitig allerdings wird ständig betont, dass Impfpflicht nicht Impfzwang ist. Da gibt es durchaus ein Problem, das glaubwürdig zu erklären, warum man dann die Lücke damit so weitgehend vollständig schließen wolle.
Die Frage ist ja, was kostet im Moment auch uns viel Vertrauen? Und zwar gegenseitiges Vertrauen. Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Wir haben sehr effektive und gute Impfstoffe und wir haben eine Impfquote, die sich im europäischen Mittelfeld bewegt. Das heißt, wenn wir bei einer so unzureichenden Impfquote bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pandemie eben weiter nicht unter Kontrolle kommt und nicht von der Pandemie in den endemischen Zustand kommt, sehr hoch. Und da wäre meine Position, dass das letztlich das gegenseitige Vertrauen viel stärker gefährdet. Das Vertrauen der Künstlerinnen, die endlich wieder auftreten wollen. Auch das Vertrauen der Eltern, die sagen, ich habe einen Säugling, ich habe ein Kleinkind. Das kann ich nicht impfen lassen. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich mich im öffentlichen Raum bewegen soll, wenn ich davon ausgehen muss, dass wir eine unzureichende Impfquote haben. Und auch das Vertrauen derer, die Tag und Nacht dieses Gesundheitssystem aufrechterhalten und die unter einem solchen Druck in den Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeiten und kein Verständnis dafür haben, dass wir nicht politisch endlich eine Entscheidung treffen und sagen, es ist die Regel, dass sich alle impfen lassen.
Das war auch Ihre Argumentation, als Sie gesagt haben, eine Impfpflicht trägt letztlich zur Befriedung der Gesellschaft bei, während Linda Teuteberg sagt, nein, genau das spaltet ihr.
Einerseits das und übrigens selbst wenn man das jetzt so sähe, dann ist das aber kein valides Argument für einen Eingriff, weil das natürlich trotzdem eher ein Signal an andere ist, die schon geimpft sind, ein Stück weit deren, so sehr man das menschlich nachvollziehen kann, deren Befindlichkeiten zu bedienen. Also ich glaube, wir müssen da einfach sehr genau bleiben. Das eine ist, was man sich wünscht und wie man Situationen empfindet. Und das andere ist, das ist aber nicht der legitime Zweck, der einen solchen Eingriff rechtfertigt. Das ist nur die wirkliche Geeignetheit, Wirksamkeit, um ein sehr, sehr wichtiges, hohes Ziel zu erreichen. Und das ist nicht das Ziel, einigen sozusagen das Gemüt zu beruhigen, zu sagen, jetzt setzen wir aber mal eine andere Gruppe, die noch nicht genug Vernunft bewiesen hat oder noch nicht zur richtigen Entscheidung gekommen ist, mal unter Druck. Das ist nicht der Sinn einer Pflicht, ein Signal an die schon Geimpften zu geben.
Nein, dann bin ich da falsch verstanden worden. Es geht nicht darum, irgendwessen Gemüt zu beruhigen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam in unserem Land dafür sorgen, dass Menschen nicht unnötig in Gesundheitsgefahr geraten, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir diese Pandemie unter Kontrolle bekommen und in eine endemische Situation überführen und dass wir gemeinsam Verantwortung dafür tragen, dass das Gesundheitssystem nicht weiter überlastet wird.
Dann frage ich mal den Leiter des Gesundheitsamtes Neukölln, wann treten Sie vor die Presse und sagen, wir haben die Impflücke geschlossen?
Ja, quasi der Bevölkerungsschutz durch eine Impfrate von 70, 80, 90%, das musste immer wieder nachkorrigiert werden, weil eben auch die Lage sich verändert hatte und die Varianten eben auch auf das erforderlich machten, sodass wir heute sagen können, mit der 80%igen Impfrate wird es möglicherweise auch schwierig sein. Ich wünschte mir, wir könnten irgendwann tatsächlich zu einem Punkt kommen, wo wir dann genau sagen, so, jetzt haben wir es geschafft. Die Wahrheit ist aber auch, wir brauchen ein Monitoring, ganz klar. Und das haben wir nicht. Wir können nicht einmal genau sagen, wie viele Menschen sind in Berlin, Neukölln oder Steglitz, Zehlendorf geimpft. Was wir haben, ist halt ein bundesweites und bundeslandspezifisches Meldesystem. Und das wäre sicherlich wichtig und auch im Sinne von Public Health und Bevölkerungsmedizin im Grunde genommen ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir mal endlich wegkommen von diesem Datenschutzgedöns bei Themen und bei Daten, die so wichtig sind für das gesamte Land. Wenn man da jetzt mal den Schlüssel ins Schloss steckt und öffnet für dann die wichtigen bevölkerungsmedizinischen Daten zum Wohle eben aller. Und ich glaube, wissen Sie, dass...
Nur damit ich es richtig verstehe, ist das ein Plädoyer für ein Impfregister?
Naja, das ist ein Impfregister ist ja nur ein Anfang. Ich meine, wir haben auch ein Krebsregister und wir bräuchten im Prinzip für die Volkskrankheiten in diesem Land prinzipiell ein besseres Monitoring, um eben auch Präventionsprogramme zielgruppenspezifischer anbringen zu lassen. Ne?
Also ich bin auch der Auffassung, dass ein Impfregister richtig ist. Ich glaube nicht, dass wir es benötigen, um die allgemeine Impfpflicht einzuführen. Ich finde es aber richtig, wenn wir es auf den Weg bringen. Ich bin ganz bei Ihnen, dass wir insgesamt ein besseres Monitoring und brauchen und die Daten auch für die Bevölkerungsgesundheit zur Verfügung stellen müssen. Ich würde aber nicht mitgehen bei dem Begriff des Datenschutzgedöns. Und wir wissen auch vom Bundesdatenschutzbeauftragten, dass der sagt, man kann diese Dinge, über die Sie jetzt ja zu Recht gesprochen haben, auch sehr gut unter einem validen Datenschutz generieren.
Ich denke, auch Linda Teuteberg findet Datenschutz schon allein, weil sie Mitglied der FDP-Fraktion ist, nicht als Gedöns. Zum Schluss Sie beide gehören zwei Fraktionen an, die die Bundesregierung stützen. Es gab in der Debatte am Mittwoch ja auch manchmal den Vorwurf, die Regierung duckt sich weg. Wie geht denn das jetzt weiter? Haben Sie jetzt, weil Sie ja immer gesagt haben, interfraktionell und da können viele bei meinem Antrag mitmachen, bei meinem Antrag mitmachen, haben Sie jetzt so WhatsApp-Gruppen gebildet, damit die dabei sein wollen, dabei sein können? Weil das ist ja auch vom Verfahren her jetzt nicht das übliche Verfahren, in dem im Bundestag gearbeitet wird.
Ja, also unser Gruppenantrag ist jetzt aus verschiedenen Gründen der erste. Das ist eben so, auch wenn ein politisches Ziel auf die Agenda gehoben wird, dann löst das sozusagen auch, dann ist das auch die Ursache dafür, dass diejenigen, die das anders sehen, eben auch ein Angebot machen, an andere Abgeordnete sich dem anzuschließen. Wir haben deshalb eben kurz vor Weihnachten an diesem Antrag angefangen zu arbeiten oder eine erste Fassung in Umlauf gebracht und Kolleginnen und Kollegen dafür gewonnen. Da sind einige Kollegen aus meiner Fraktion beteiligt. Es sind inzwischen auch zwei Abgeordnete der Union dabei, hier aus Brandenburg, Jens Köppen, Jana Schimpke, eine Kollegin von den Grünen, Tabea Rössner. Und jetzt gerade nach der Debatte übrigens am Mittwoch haben sich jetzt noch mal einige aus den Reihen der Linken auch angeschlossen. Gregor Gysi, Matthias Birkwald und ein halbes Dutzend weitere Abgeordnete. Und da gibt es einfach erstmal vielleicht einen Kern, der sich verständigt, der sagt, wir haben die Idee, dann schreibt man Kolleginnen und Kollegen an. Ich glaube, dass auch wichtig ist, persönliches Vertrauen zum Teil. Man begegnet meinem Kollegen, einer Kollegin am Rande einer Sitzung im Aufzug und auch nicht jeder hat zu jedem den gleichen Kontakt. Nicht jeder findet jeden Befürworter des Antrages gleich sympathisch oder einem naheliegend. Wir haben zum Beispiel eher auch aus anderen Gründen schon, man hat manchmal in der eigenen Fraktion, Wire-Gruppen ist das bei uns, weil Wire ist ein bisschen datensicherer übrigens, wo man sich in einem Fachkreis oder auch Abgeordnete, die sich sonst persönlich austauschen. Und das ist ein offener Prozess. Jeder weiß dann, wer sind mögliche Ansprechpartner, mit denen ich mich austauschen kann.
Ich gehe davon aus, dass wir drei Anträge debattieren und dann zur Abstimmung haben werden im Parlament. Nämlich das eine ist der eben beschrieben wurde von der Gruppe, die gegen die Impfpflicht ist. Das andere wird der sein, an dem ich mitarbeite für die allgemeine Impfpflicht ab 18, wo das Verfahren, wie man sich trifft und in Zoom-Konferenzen erstmal das argumentativ austauscht und dann Kolleginnen und Kollegen dafür gewinnt, mitzumachen, auch mitzudenken und dann aber natürlich das dann auch zu unterstützen, eben ganz ähnlich ist, wie wir das eben gehört haben. Und ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich diesen dritten Vorschlag auch zur Abstimmung haben werden. Und das ist der Vorschlag einer Impfpflicht ab 50. Ich halte das für keinen geeigneten Vorschlag, weil es ist eine gegriffene Alterszahl, die, also warum ist ein 49-Jähriger oder ein 49-Jährige sozusagen weniger gefährdet als ein 50-Jähriger? Das sind ja auch individuelle Unterschiede. Das finde ich verfassungsrechtlich dann tatsächlich schwieriger. Und ich finde auch das Signal, was mit einem solchen Gesetz ausgesendet würde, das birgt die Gefahr, dass wir eine Absenkung der Impfquote in dieser Gruppe der 18- bis 49-Jährigen hätten und das wäre wirklich kontraproduktiv.
Wir wären wieder an einer Debatte, die ganz am Anfang der Corona-Pandemie stand, nämlich zu sagen, wir Jungen, uns betrifft das ja nicht, wir haben jetzt Einschränkungen, aber eigentlich geht es darum, die Alten zu schützen. Haben Sie eigentlich, Nikolai Savas-Kahn, schon 100 neue Mitarbeiterstellen für Ihr Haus beantragt? Denn irgendwie, wie auch immer, kommen die Aufgaben auf Sie zu und die Umsetzungsfragen ja auch.
Absolut, ja. Das Thema wird uns ja noch lange begleiten, denn in Deutschland wird die Pandemie nicht enden. Wir haben sehr, sehr viele Länder, wo noch ein großes Reservoir an Viren bei Menschen, aber auch bei Tieren ist. Und insofern müssen wir uns da vielleicht auch ein bisschen von der Illusion verabschieden, dass wir hier komplett das Thema abhaken könnten.
Das war das Forum im Inforadio. Ich hoffe, Sie haben neue Anregungen bekommen, das Thema Impfpflicht, das Thema Schutz vor SARS-CoV-2 weiter mit anderen Menschen zu diskutieren, wo immer es geht, in freundlicher, einander zugewandter Weise. Hier haben wir das hoffentlich getan mit Linda Teuteberg von der FDP, Kirsten Kappert-Gonter von Bündnis 90 Die Grünen und mit dem Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Neukölln, Nikolai Sakaswan. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.